So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Folge heute starten soll. Was eine Nacht. Football macht einen fertig. Aber nichtsdestotrotz, herzlich willkommen zur 92. Folge von Trash Talk Patriots. Ja, wir dürfen uns heute den Recap von Woche 15 der Regular Season vornehmen. Die Patriots verlieren nach einer komplett bekloppten letzten Aktion mit auslaufender Uhr 30 zu 24, stehen nun bei 7 und 7. Mit mir am Start heute Nichols. Grüß dich.
Ja, hi, grüß dich.
Nichols, wie geht's dir?
Gut, also mir geht's gut. Ich bin wieder auf dem Damm, würde ich sagen. Ich war total perplex, enttäuscht, was da gestern passiert ist. Ich habe halt wirklich dann echt eine Stunde gebraucht, um ins Bett zu gehen. Ich habe es einfach gar nicht verstanden. Also realisiert schon, aber nicht verstanden, warum er sowas macht. Und ja, das war heute Morgen dann aber auch. Dann wieder halbwegs vergessen. Ich habe etwas später aufs Handy geschaut als sonst, weil egal wo man guckt, Facebook, Instagram, haben es natürlich alle drüber lustig gemacht. Tut schon ein bisschen weh, auch wenn man selbst nicht beteiligt war. Aber ja, da muss man durch. Und wenn wir jetzt vielleicht 9 und 6 stehen würden, dann würde man drüber schmunzeln wahrscheinlich. So ist es halt mega bitter, ganz schlechter Zeitpunkt. Und aber was soll's, wir müssen da durch. Und ja, ich komme ja aus Hessen und wie hat ein bekannter Frankfurt-Trainer damals gesagt, Level geht weiter und so sieht's aus. Es muss weitergehen.
Ja, sehr gut. Ich würde auch vorschlagen, wir starten heute nicht mit dem ersten Drive und gehen Drive für Drive durch. Das können wir später machen. Ich denke mal, wir müssen hinten anfangen. Die letzten beiden Drives des Spiels, was da so passiert ist, warum wir so ein bisschen niedergeschlagen sind, noch nicht wirklich Bock haben. Aber ja, da müssen wir durch. Ich denke, die meisten, die Folge hören, haben, selbst wenn sie das Spiel nicht geschaut haben, selbst wenn die Highlights nicht geschaut wurden, wenn man mindestens Social Media hat, kann man eigentlich nicht drum herum, Highlights davon zu sehen, zumindest vom allerletzten Play. Nichols würde vorschlagen, wir starten mit dem letzten Drive der Las Vegas Raiders im vierten Quarter mit 2 Minuten 11 auf der Uhr. Können wir mal kurz drüber quatschen, was da passiert ist. Ich gehe mal ganz kurz durch. Es gab dreimal einen langen Pass von Carr ohne Erfolg. Der dritte hätte sogar von Jonathan Jones zur Interception gefangen werden können. Hat leider nicht ganz geklappt, war noch leicht deflected vom Receiver. Jo, dann war 4. und 10. Hollins macht eine Comeback-Route, also er läuft los. Ich glaube, es war Marcus Jones, der ist mit ihm gelaufen. Und dann bleibt Hollins kurz stehen, läuft wieder 3 Yards zurück, kriegt den Ball, damit einen First Down. Der exakt gleiche Spielzug wurde im nächsten Play nochmal durchgezogen, mit exakt den gleichen Personen, wieder Hollins, wieder Marcus Jones, war dann wieder ein First Down. Dann gab es 2 Pässe durch die Mitte, auf einmal waren die Raiders an der Patriots 30-Yard-Linie. Dann gab es einen Pass in die Endzone auf Keelan Cole, auch wieder gegen Marcus Jones. Und jetzt haben wir den Salat, ja. Sah im ersten Moment wie ein Touchdown aus. Okay, Mist. Jetzt müssen wir irgendwie nochmal ran. Beziehungsweise es steht unentschieden. Dann sieht man die Wiederholung und sieht, oh, Moment mal. Das sieht sehr stark danach aus, als würde der Receiver, also Cole in dem Fall, mit dem Fuß noch leicht auf der Linie der Endzone, also der äußeren Linie und damit out of bounds stehen. Ich glaube, es hat bestimmt 3, 4 Minuten gedauert, wieder, also solange das reviewed wurde von den Referees. Man hat 2, 3 Einstellungen gesehen, Kamerawinkel, und überall sah es so aus, ja, der steht definitiv auf der Linie, mal mindestens 2, 3, 4 Zentimeter. Das wird auf jeden Fall zurückgenommen. Und dann wäre es Third and 10 an der 30 gewesen und damit dann nochmal echt schwer für die Raiders da ranzukommen. Vielleicht noch ganz kurz, vor dem Touchdown stand es 24-17 für die Patriots. Jo, und dann kommt auf einmal der Call on the Field Stands, und das war eben ein Touchdown. Also man hat im ersten Moment gesagt, ja, das ist ein Touchdown, und es hieß keine Clear Evidence. Es wird auf jeden Fall als Touchdown gewertet. Nichols, wie hast du die Situation erlebt?
Also erstmal hast du es perfekt zusammengefasst. ich habe die Situation tatsächlich so erlebt, dass ich von Anfang an gesagt habe, der ist aus. Mhm. Hatte ich aber auch bei dem einen Pass vorher im Spiel bei Aguilar, oder der auf Aguilar gegangen ist, für, ich glaube, auch 30 Yards ungefähr. Da habe ich auch sofort gesagt, oh, der war aus. Wurde auch zurückgenommen. Und dasselbe habe ich auch erwartet bei Keelan Cole, weil für mich war der ganz klar aus. Also es war für mich nicht mal irgendwie zu diskutieren tatsächlich, weil man konnte, egal aus welcher Kameraperspektive, sehen, dass der Schuh auf dem Weißen war, und das Weiße war halt schon out of bounds. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, da gibt's doch überhaupt nichts zu diskutieren, warum dauert das so lang, das Ding ist aus. Ne? Und dann kam auf einmal the call stands, und da bin ich ausgerastet tatsächlich. Also ich bin nicht ausgerastet bei dem Lateral Pass von Jacoby Myers, sondern ich bin hauptsächlich ausgerastet bei dem Spiel am Anfang und bei dem Touchdown von Keelan Cole, der meiner Meinung nach gar keiner war. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ganz oft jetzt gelesen, das ist Karma für die Tuck Rule damals, 2001, oder? Eins war das, glaube ich. Mhm. Ja, wir sind beide ein bisschen jung noch, ne? Und ja, ist natürlich nur Quatsch. Aber ja, für mich ist das schon fast ein Skandal. Und jetzt schweife ich ein bisschen aus. Natürlich hatte ich nach dem Patriots-Spiel keinen Bock mehr auf Football. Aber ich habe dann tatsächlich das Spiel der Commanders gegen die Giants nochmal in der Highlight-Version angeguckt. Und da auch das letzte Play. Also ein ganz klareres Pass-Interference am Ende gibt's gar nicht, wie das von den Giants gegen die Commanders in der Endzone. Also wer sich das nochmal angucken will, guckt's euch an. Für mich generell die Refs in dieser Saison total überfordert, totaler Schrott, also wirklich einfach nur totaler Schrott. Jetzt denke ich auch gerade mal wieder zurück an das Spiel gegen Minnesota, und das sind zwei Spiele, die du sonst wahrscheinlich gewonnen hättest. Am Ende hast du natürlich gestern versaut durch das Ende an sich, aber es wäre ja wahrscheinlich niemals dazu gekommen. Also das waren wirklich zwei Spiele jetzt in den letzten drei Wochen, die du nicht verloren hättest, und dann würdest du jetzt auch anders dastehen. Dann hättest du jetzt einen Rekord von 9-5, glaube ich, und wärst schon in den Playoffs. Also, ja, es war hart. Das verstehe ich einfach gar nicht.
Ja, also ich verstehe den Rant auch gegen die Refs. Jetzt mal losgelöst von den Patriots. Doch sehr, sehr viele Spiele über die letzten Wochen. Also es vergeht eigentlich kein Wochenende, wo man nicht irgendein Spiel hat, wo man sich echt aufregen kann. Wo man auch wirklich fragen muss, so, was tun die den ganzen Tag? Also wie kommen die auf verschiedene Calls? Klar, es gibt auch das Thema mit Roughing the Passer.
Darauf wäre ich auch noch gekommen, ganz genau.
Ja. Ja, wo man die Leute gefühlt zudecken muss und auf ein Kissen legen muss, wenn man sie irgendwie berührt, also die Quarterbacks, damit es nicht gecallt wird. Also das ist stellenweise echt wild. Ja, wir haben jetzt auch schon ein paar Spiele erlebt, wo es wilde Calls gab. In beide Richtungen, muss man auch sagen. Also wir können jetzt nicht nur sagen, es wird nur gegen die Patriots gepfiffen. Also wir haben es natürlich auch anders diese Saison schon gesehen. Am Ende kann man immer sagen, es gleicht sich grob aus, ja, stimmt natürlich nicht zu 100%, aber wir kommen vielleicht mal zum letzten Drive, also stand jetzt 24-24, was danach passiert ist, und allein deshalb darf man die Niederlage dann natürlich auch nicht einfach nur ganz plump auf die Refs schieben, weil was da dann abgegangen ist, und da war ich am Ende nicht so erzürnt wie über diesen falschen Call, einfach weil es so unfassbar war, dass ich mich gar nicht richtig drüber aufregen konnte, weil ich habe es einfach nicht verstanden. Vielleicht ganz kurz, New England hat dann den Ball bekommen, hatten noch 32 Sekunden auf der Uhr. Wie gesagt, es stand 24-24, kurz vor Ende des vierten Quarters. Damit stand die Overtime aus. Man hat natürlich noch zwei, drei Shots gehabt. Direkt mal ein Pass auf Myers durch die Mitte. Dann wurde Aguilar einmal überworfen. Stevenson hatte einen langen Run. Dann zweimal Incomplete Pass, waren noch 3 Sekunden auf der Uhr. Stevenson rennt bis zur gegnerischen 30 und das war dann eben mit 3 Sekunden auf der Uhr das letzte Play. Also während er gelaufen ist, ist die Uhr schon runter auf 0 gegangen. Er rennt zur 30, kommt dann aber auf die Idee, als die Verteidiger auf ihn zukommen, sich umzudrehen und den Ball nach hinten zu Myers zu flippen. Und Myers wiederum denkt sich, oh, Mac Jones sieht irgendwie frei aus. Ich werfe den Ball nochmal 10, 15 Yards nach hinten zu meinem Quarterback zurück. Wirft da, also komplett wild, 5 Yards vor Mac Jones. Und da steht prompt Chandler Jones, wieder ein Jones, ja, so viel zu dem Thema.
Ex-Patriot übrigens.
Na richtig, wir haben es ja mit den Jones. Der fängt das Ding, läuft über Mac drüber, sieht natürlich auch wieder richtig dämlich aus. Da kriegt Mac auch wieder stellenweise auch zurecht Häme. Klar, er muss vielleicht als Quarterback nicht Chandler Jones am Ende wirklich erfolgreich tackeln, aber der Versuch, den er gemacht hat, der war dann schon ein bisschen witzlos. Sich mehr oder weniger vor ihm weggeduckt, statt sich in ihn reinzuwerfen.
Der fällt um wie ein Sack Reis, würde ich sagen. Ne?
Ja, also mehr war es nicht. Nicht mal ans Bein festgehalten oder so.
Nee, gar nichts. Du musst einfach den festhalten, der geht zu Boden, dann gibt es Verlängerung. Ne?
Ja.
Also, aber Mac Jones hat auch in der PK gesagt danach, da muss er einfach besser sein.
Ja.
Da war er halt wirklich Hundescheiße, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Wobei man am Ende sagen muss, Mac Jones war nicht das Problem in dem Play. Ja, also klar, in letzter Instanz hätte er was retten können. Aber was Stevenson gemacht hat mit dem ersten Lateral und dann aber auch vor allen Dingen Jacoby Myers mit dem Wurf zurück auf Mac Jones, das geht auf keine Kuhhaut, wie du auf so ein Play kommst. Und jo, Jones, wie es dann kommen muss, drückt Jones weg, läuft zum Game-Winning-Touchdown in die Endzone, Spiel ist vorbei, 30-24. Ja, wir waren auch auf Discord mit, ich glaube, wir waren so 7-8 Leute unterwegs. Und erste Halbzeit waren wir noch so, da kommen wir ja später noch dazu, wie das gelaufen ist. Ja, okay, komm, es ist noch eine Halbzeit. Wir haben das Vikings gegen Colts Spiel am Samstag gesehen. Da ist noch alles machbar. Dann macht man oder spielt man eine richtig, richtig gute zweite Halbzeit, zumindest defensiv vor allen Dingen, und kommt dann nach und nach ran, holt die Raiders ein und kommt am Ende mit so einem Brainfart, in die Bredouille, beziehungsweise verliert dann dadurch auch das Spiel. Und da waren wir auch auf Discord, also ich glaube innerhalb von 20 Sekunden nach dem Touchdown waren wir alle offline und sind ins Bett gegangen, ey, da hat keiner mehr Bock gehabt. Ich habe es auch im Bett immer noch nicht ganz verstanden, was da gerade passiert ist. Ich konnte zum Glück dann noch relativ gut trotzdem einschlafen, war heute Morgen dann trotzdem immer noch angesäuert. Ja, also das war einfach nicht schön.
Ja, das ist genau das, was ich auch vorhin gesagt habe. Also ich musste auch erstmal klarkommen auf das, was ich da gesehen habe tatsächlich. Die Frage ist, woran hat es hier gelegen, ne? Und ja. Ich glaube nicht, dass es ein Coaching-Ding war. Ne, wir können noch so oft auf Matt Patricia und den Offensive Calls rumhacken. Das Ding war, glaube ich, einfach irgendwie improvisiert. Und es fing aber schon bei Montrezl Stevenson an. Also klar, man kann auf Jacoby Myers rumhacken und das ist auch richtig so. Und er selbst hat sich auch gestellt in der Pressekonferenz, hat gesagt, er wollte der Held sein, er wollte, dass das Spiel gewonnen wird. Und er nimmt es auf seine Kappe. Das ist löblich, das ist auch richtig so. Es darf trotzdem nicht passieren. Aber allein schon, dass Montrezl Stevenson den Ball auch zurückpitcht, das muss auch nicht sein. Ne? Also ich habe den ganzen, da muss ich jetzt doch wieder sagen, ich habe das ganze Play nicht verstanden. Warum versuche ich nochmal zu rushen? Okay, vielleicht renne ich irgendwie durch. Vielleicht gibt's ein Patriots Miracle, aber das war halt auch sehr unwahrscheinlich. Ich verstehe aber diesen ganzen letzten Drive nicht so ganz. Du hast den Ball an der eigenen eigenen 25, ne? Genau, Touchback. Mhm. Dann fange ich doch nicht an mit einem 8-Yard-Pass. Dann versuche ich doch dreimal lang zu gehen. So wie es Derek Carr gemacht hat bei deren Touchdown zuvor, der halt eigentlich hätte zählen sollen. Er ist ja auch dreimal lang gegangen, wo es immer wieder für einen First Down gereicht hätte. Da fehlen die Eier, es ist einfach so. Ja? Olli Carr hat gesagt, Eier, wir brauchen Eier und das fehlt bei uns komplett aktuell. Und alles, was danach passiert ist mit diesem Lateral von Jacoby Myers und, das hätte einfach, ja, es hätte gar nicht passieren dürfen. Und das wissen ja alle. Und ich hab's abgehakt. Was es für die Playoffs bedeutet, darf sich jeder selbst ein Bild machen. Schade Schokolade.
Ich denke, die Playoffs, wir stehen jetzt 7-7, es sind noch 3 Spiele. Bengals und Dolphins jeweils zu Hause und dann, ich glaube, am 8. Januar geht es nochmal nach Buffalo. Das sind auf jeden Fall keine leichten Gegner. Ja, ich meine, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, wir waren uns alle relativ einig vor der Saison, dass wir keinen Playoff-Run machen werden. Trotzdem würde man sich natürlich wünschen, vor allem wenn man 7-6 steht und noch alles offen ist, eine sehr starke Division hat, da aber auch schon den ein oder anderen Sieg einfahren konnte, vor allem dann eben auch die Jets geputzt hat. Da denkt man dann, ja, vielleicht würde man sich trotzdem freuen, wenn man in die Playoffs kommt. Und dann hat man hier, nachdem man letzte Woche die Cardinals geschlagen hat, hier jetzt die Raiders noch so letzten Hoffnungsschimmer, wenn wir die schlagen, ist tatsächlich noch was machbar, je nachdem, wie die nächsten Wochen ausgehen. Aber mit dieser dann doch letztendlich herben, dummen Niederlage, muss man einfach so sagen, denke ich, sind die Playoff-Hoffnungen so langsam vom Tisch. Finde ich dann am Ende, wenn ich länger drüber nachdenke, nicht schlimm, weil dann muss man halt wieder zurückgehen zu, wo steht das Team momentan? Und das Team steht halt, und das predigen wir hier Woche für Woche, nicht als Super Bowl-Contender da. Nichtsdestotrotz darf sowas nicht passieren. Und vor allem einem Patriots-Team, wo man immer sagt, ey, do your job. Jeder tut genau das, was er gesagt bekommt. Und es gibt strenge Regeln. Die Trainer sagen, was Sache ist. Jetzt mal losgelöst davon, dass wir in der Offensive uns alle einig sind, dass das mit dem Playcalling nicht ganz so gut aussieht. Mach dein Ding, mach das, was du gesagt bekommst. Und Jacoby Myers hat ja nach dem Spiel gesagt, es war definitiv kein Call von den Coaches, sondern wie du schon gesagt hast, er wollte halt der Held sein. Es hätte einfach ein Run in die Overtime werden sollen. Wie gesagt, auch schon dumm von Stevenson, da überhaupt damit anzufangen. Hätte da jeder das gemacht, was er soll. Vor allen Dingen, die haben ja in der kompletten zweiten Halbzeit nur diesen einen, den es nicht mehr hätte geben dürfen, Touchdown gemacht und sonst keinen einzigen Punkt erzielt. Selbst wenn wir den Münzwurf verloren hätten für die Overtime, hätten wir die locker stoppen können, ja, und dann hätte uns ein Field Goal gereicht. Also das ist so bitter. Wie gesagt, Playoffs von mir aus abhaken. Ich glaube nicht, dass wir aus den nächsten drei Spielen da genügend Siege rausholen, dass wir es noch schaffen, den letzten Wildcard-Spot irgendwie zu ergattern. Trotzdem ist es bitter und ja, hat definitiv rückblickend betrachtet jetzt keinen Spaß gemacht.
Ja, vor allem während dem vierten Viertel sah es ja wirklich echt gut aus. Erstens haben wir geführt. Mit der Two-Point-Conversion sah es halt richtig, richtig gut aus. Phasenweise sah es auch ganz gut aus bei Tampa Bay. Die hatten, glaube ich, eine 14-Punkte- oder 17-Punkte-Führung gegen die Bengals. Und auch die Titans haben gut mitgehalten gegen die Chargers. Es sah wirklich teilweise so aus, wir gewinnen, die Bengals verlieren und die Chargers könnten auch verlieren. Und wenn das passiert wäre, würden wir jetzt ganz anders reden als in den letzten zwei Minuten. Und das ist halt wirklich das Traurige, vor allem an diesem letzten Play. Der unnötigste Zeitpunkt, der überhaupt hätte kommen können. Wir stehen jetzt 7-7, haben noch drei Spiele. Davon müssen wir mindestens zwei gewinnen. Und bei diesen beiden Spielen muss auf jeden Fall ein Sieg gegen die Dolphins dabei sein, damit wir mit denen halt gleichziehen, was der direkte Vergleich betrifft. Ja. Und gewinnen wir gegen die Dolphins und die Bengals und die Bills, das ist halt schwierig. Das glaube ich tatsächlich leider nicht. Ich denke immer positiv oder ich denke meistens positiv, aber das wird jetzt echt schwer. Und da sehe ich dann doch wie du, eine Nicht-Playoff-Teilnahme wäre jetzt kein Beinbruch. Dann muss man sich neu sortieren, dann muss man gucken, wo klemmt's, wo muss man besser werden. Wide Receiver, OC, so zwei Sachen. Und dann geht's nächstes Jahr wieder neu los. Also ich mal den Teufel jetzt auch nicht an die Wand. Es war mega schade, es war richtig bitter, es war unglaublich, unvorstellbar. Aber jetzt ist es halt so. Und dann könnten wir eigentlich auch jetzt direkt an den Anfang des Spiels zurückspringen.
Genau, würde ich auch vorschlagen. Ich habe noch einen Gedankengang zu diesen letzten beiden Drives, beziehungsweise zu diesem letzten Drive der Raiders. Das Spiel wäre ja eigentlich nicht ein Sonntagabend aus deutscher Brille gewesen, sondern wirklich das Sunday Night, also Sonntag auf Montagnacht Spiel, nachts um 2 Uhr. Und damit ja auch dieses Spiel, was dann komplett allein für sich betrachtet läuft. Wäre das der Fall gewesen, hätte es die CBS Pylon-Kamera gegeben. Ja, also diese Pylonen in der Endzone, die haben ja Kameras, aber tatsächlich nur für bestimmte Spiele. Wusste ich auch nicht, habe ich dann heute nachgelesen. Und ich denke, mit dieser Pylon-Kamera hätte man, die geht ja dann die Linie runter, hätte man definitiv einen klaren Shot gehabt, ist der Fuß von Keelan Cole auf der Linie oder nicht. Damit hätte man Clear Evidence gehabt. So gab es irgendwelche Shots von 50 Meter über dem Spielfeld, die Referees betrachten mussten. Wie gesagt, aus meiner Sicht trotzdem klar zu sehen, dass der Fuß drauf war, aber nichtsdestotrotz wäre das ein noch klares Bild gewesen. Und ich frage mich, bei einer Liga wie die NFL, wo es um Milliarden, Billionen von Dollar geht, wieso kriegt man es nicht hin, dass bei jedem F-Sternchen-Spiel so eine Kack-Pylon-Kamera installiert ist? Ich raff's nicht. Wieso ist das nicht Teil der Standardausstattung? Also das, als ich das gelesen habe, ich habe mich nämlich schon gewundert gestern Abend, warum gibt es da keine andere Kameraeinstellung? Da habe ich das gelesen, so, das kann ja wohl nicht deren Ernst sein, dass man da aus irgendeinem Grund spart. Also das geht einfach nicht in meine Birne rein. Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass das vielleicht jetzt auch nochmal so ein Ansporn vielleicht für die Liga ist für kommendes Jahr. Ich weiß noch nicht, ob das von der Liga abhängt oder ob das mit dem Sender zu tun hat, der dann die jeweiligen Spiele überträgt. Die schicken ja wahrscheinlich auch immer ihre eigenen Kamerateams und so, keine Ahnung. Aber sowas muss standardmäßig eingeführt werden, aus meiner Sicht.
Das wäre jetzt auch mein Einwurf gewesen, ja. Die wahrscheinlich mächtigste Liga der Welt macht das dann doch ein bisschen amateurhaft, würde ich sagen. Also selbst bei Erzgebirge Aue und SV Sandhausen ist es möglich, ein VAR zu haben. Ne? Und dann geht das bei Patriots gegen Raiders nicht. Ist auch egal, wer das ist, auch wenn es jetzt die Texans gegen die Falcons gewesen wären. Ne? Das geht einfach nicht. Das geht nicht in meine Birne rein.
Bringt alles nichts. Wir wollen jetzt euch Zuschauern dann doch mal noch ein bisschen mehr vom Spiel erzählen, als nur die letzten beiden Drives. Gehen wir mal zum Anfang vom Spiel, oder? Willst du mal mit dem ersten Drive starten, Nichols?
Der war ja auch deprimierend. Also das erste Viertel war ja auch nichts von uns, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Der erste Drive, ich hab was. In dem ersten Drive war für mich das positive Play of the Game. Derek Carr geht während dem ersten Drive der Raiders ganz schön tief auf Davante Adams, einer der besten Wide Receiver der Liga. Und Marcus Jones bei seinem ersten Start haut das Ding da aus den Händen von Davante Adams. Ich glaube, das wäre in 19 von 20 Fällen ein sicherer Touchdown von Adams gewesen. Aber Jones hat das Weltklasse gemacht und generell kann man ja schon sagen, in dem ganzen Spiel hat Marcus Jones sensationell verteidigt gegen Adams. Also er hat gegen Adams besser verteidigt als gegen McCollins, kann man sagen. Und was am Ende dabei rauskam, war eine gute Defense dann in der eigenen Hälfte der Patriots. Und im Endeffekt kam dann auch nur ein Field Goal für die Raiders dabei rum. Und ich denke, damit waren wir im ersten Drive auch sehr gut bedient.
Jo, und dann ging es aber weiter. Wir haben den Ball bekommen. Wir haben einen First Down geschafft, auf Smith in dem Fall. Dann wird gepuntet. Muss dazu sagen, Mac hat da nicht gut gestartet. Hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, warm zu werden. Da waren 2, 3 schlechte Würfe dabei, die weg vom Receiver waren. Also sie waren auch einfach unfangbar. Damit ein erster Drive zum Vergessen. Dann wieder Las Vegas nach dem Punt, ebenfalls nur ein First Down geschafft, auch gepuntet und auch hier Derek Carr ist sehr inakkurat gewesen mit seinen Pässen, also es waren Back-to-Back-Drives von den beiden Teams, die relativ ähnlich schlecht waren, würde ich mal sagen. Da kamen wir wieder aufs Parkett und jetzt kann ich eigentlich nur sagen, Screen after Screen und das zieht sich auch wieder durchs ganze Spiel durch, also Ich habe nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, wie viele Screens wir geworfen haben auf Tight Ends, auf Wide Receiver, auf Running Backs. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele, die auch meist keine oder sogar negative Yards leider gebracht haben, auch in diesem Fall. Dann gab es aber einen schönen Pass durch die Mitte auf Thornton. Dann war Stevenson, Strong und Harris, die alle irgendwie eingesetzt wurden auf Running Back und auch alle drei gut aussahen. Eine Pass-Interference bringt uns an die 2-Yard-Linie. Dann gab es einen Run. Dann gab es einen Overthrow von Mac. Ich glaube auch auf Smith. Einen Touchdown-Wurf auf Myers. Wir freuen uns, aber man hört schon die Pfiffe der Referees. New England hat ein Timeout genommen, bevor der Ball gesnappt wurde. Da ist dann Billy B an der Seitenlinie schnell zu den Offiziellen gerannt und hat gesagt, Timeout, Timeout, Timeout. Ich weiß nicht, was er gesehen hat oder warum er es gemacht hat. Auf jeden Fall wurde damit dann der Touchdown-Catch von Myers natürlich zurückgenommen, weil das Play hat es ja nie gegeben, wenn vorher das Timeout gecallt wurde. Aguilar bekommt dann nochmal einen Pass, den er nicht fangen kann. Auch das zieht sich durch das ganze Spiel durch. Also Stichwort Aguilar und Stichwort Drop. Das werden wir öfter hören. Da gab es noch einen Fallstart beim Quarterback-Sneak. Das kam dann auch noch dazu. 5 Yards nach hinten und am Ende hat man sich fürs Field Goal entschieden. Also Raiders bis hierhin, das man noch als ganz tolle Statistik, bei der man gerne vorkommt. Die Raiders in der kompletten Saison immer einen Touchdown in der Defense zugelassen, wenn der Gegner innerhalb der eigenen 5-Yard-Linie war. Ja, und wir waren innerhalb der 5, wir waren an der 2 und wir haben es nicht geschafft. Wir können auch an der Stelle schon sagen, klar, okay, Field Goal, es steht 3-3. Wir haben den Ausgleich erzielt, aber dieser zweite Drive von New England, das war dann, oder hat am Ende des ersten Quarters gestartet und der Drive ging dann Anfang des zweiten Quarters zu Ende. Das war auch direkt schon der letzte Drive, den wir von den Patriots in der Red Zone gesehen haben und damit 0 von einer Red Zone Präsenz im Endeffekt in einen Touchdown umgewandelt und damit schieben wir uns noch weiter weg von den anderen 31 Teams, weil wir waren ja vorm Spiel schon auf Platz 32, was Red Zone Percentage anging, also wie oft man in der Red Zone einen Touchdown erzielt und damit haben wir uns jetzt noch weiter ins Aus katapultiert. Also 3-3 und mit Las Vegas geht's weiter.
100 Wege, sich den eigenen Touchdown zu verwursteln, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also Wahnsinn. Du machst fast alles richtig in dem Drive. Du kommst an die 2-Yard-Linie wegen einer PI. Du gehst mit Stevenson durch die Mitte, dann ist es nur noch 1 Yard. Warum machst du es nicht nochmal? Warum wirfst du auf einmal? Der erste Pass von Mac Jones auf Jonnu Smith, der sah furchtbar aus.
Ja, der war weit weg.
Der war, keine Ahnung, ob Mac seine Mutter gesehen hat oder keine Ahnung. Also den wirft er ja fast auf die Tribüne. Ich raff's nicht. Also, und dann callst du ein Timeout, weil du denkst, oder wir fangen den Take anders an. Das lassen wir auch so drin. Warum callst du das Timeout? Vertraust du Mac Jones nicht? Das ist die Frage. Mac Jones wirft den Ball gut auf Jacoby Myers. Ne? Wäre übrigens ein Touchdown Jacoby Myers gewesen. Wer weiß, für wie wichtig der am Ende noch gewesen wäre. Vielleicht hätte Jacoby Myers seinen eigenen Fehler niemals gemacht. Nimmst du Timeout. Ja, super. Kommt zurück quasi. Dann im Ende entscheidest du dich im 4. Versuch tatsächlich für einen Quarterback-Sneak, den du 2 Versuche eher schon hätten machen könntest. Und der klappt sogar. Und dann ist Jonnu Smith derjenige, der einfach zu langsam ist, um auf seine Position zu kommen. Ich habe ja auch überlegt beim Gucken, war jetzt einfach Mac Jones zu schnell oder war David Andrews zu schnell oder war Jonnu Smith zu langsam. Aber wenn 10 Spieler stehen und Jonnu Smith noch läuft, dann kann Jonnu Smith nur zu langsam gewesen sein. Mhm. Und im Endeffekt machst du dann das Field Goal, du hättest niemals ein Field Goal schießen müssen. Also das war ein sowas von vorgezeichneter Touchdown, den du einfach liegen lassen hast. Und das ist halt mega ärgerlich. Und das passt irgendwie auch zu dieser ganzen Offense dieses Jahr.
So ist es. Gehen wir weiter. Las Vegas. Am Anfang ein paar schlechte Läufe gehabt, die gut gestoppt wurden von der Patriots Defense. Carr hat aber vor allem in der ersten Halbzeit echt viel Zeit zum Passen gehabt. Also auch auf Discord, wir waren alle durch die Bank weg erstaunt, wie lange der ganz ruhig ein bisschen da rumgehopst ist, linkes Bein, rechtes Bein und ganz präzise seine Pässe spielen konnte, die trotzdem stellenweise nicht ankamen oder auch ganz gut verteidigt wurden. Aber mit so viel Zeit findest du immer irgendwann einen freien Receiver. Dann gab es einen langen Ball auf Cole durch die Mitte in die New England-Hälfte. dann so ein Shovel Pass auf Jacobs zu einem First Down. Das sah so ein bisschen Patrick Mahomes-like aus, wobei die Shovel Passes ja in den letzten Wochen auch vermehrt von verschiedenen Quarterbacks genutzt werden. Die Läufe wurden dann auf einmal immer besser. Man kam dann bis zur 25-Yard-Linie und dort dann einen Wurf durch die Mitte auf Waller zum Touchdown. Kein Verteidiger in der Nähe, der ist da einfach durchgelatscht, als, keine Ahnung, als würde er mittwochs morgens zum Markt gehen und sich sein Gemüse kaufen. Da war niemand in der Nähe. Muss man auch nochmal zusagen, Waller wurde ja direkt vom Spiel erst von IR aktiviert. Der ist ja jetzt viele Wochen ausgefallen gewesen und hat dann hier mit seinem Touchdown das 10-3 erzielt.
Richtig, Waller zurück, Hunter Renfrow zurück. Für uns ungünstiger Zeitpunkt. Bei dem Touchdown an sich waren es, glaube ich, Devin McCourty und Adrian Phillips, die sich so ein bisschen im Weg rumstanden. Mhm. Und Phillips kam einfach nicht mehr nach. Das war das Problem. Das kann passieren. Gibt's genug Szenen auch von anderen Teams, wo das dann so aussieht. Was ich noch sagen möchte, und das ist jetzt gut und schlecht zugleich, beide O-Lines waren richtig, richtig gut gestern. Die Raiders O-Line hat in der ersten Halbzeit gar nichts zugelassen. Du hast es gerade erwähnt, Derek Carr hatte Zeit, der konnte mit seinem anderen Arm, der frei war, konnte er noch hin und her winken, wer wo lang gehen soll. Aber auch die Patriots. Die Frage ist, wie viel Zeit hätten wir gehabt, wenn Mac Jones mal dann nicht nur Screenpässe hätte werfen müssen. Aber über die letzten beiden Wochen hinweg haben die Patriots einen Sack zugelassen. Und das ist halt schon richtig, richtig stark. Und beide Defenses hatten richtig Probleme, in dem ganzen Spiel an den Quarterback zu kommen oder den Quarterback unter Druck zu setzen. Bei uns hat es in der zweiten Halbzeit dann geklappt, tatsächlich. Aber die erste Halbzeit, da haben wir tatsächlich in der Offense schlecht ausgesehen. Wir haben in der Defense, im Pass Rush nicht gut ausgesehen. Und in der Secondary hatten wir dann auch so ein paar Problemchen, wie jetzt gerade abschließend gesagt, mit dem Touchdown zum Beispiel.
Gerade durch die Mitte waren wir wirklich sehr anfällig. Das war auch das, was sich durch das Spiel durchgezogen hat. Wir werden gleich den nächsten Touchdown-Pass, der in ein paar Drives kommt, der ging auch durch die Mitte. Und gab ja auch ein, zwei Pässe durch die Mitte bei dem allerletzten Las Vegas Drive, den wir ja vorhin schon ausführlich genannt hatten. Also durch die Mitte waren wir super anfällig.
Ja, aber man muss auch sagen, also auch über den Boden natürlich, man muss sagen, Josh Jacobs ist im Contract Year, der spielt überragend. Also der haut, glaube ich, irgendwie gefühlt jedem Team immer über 100 Yards rein. Und der hatte ja auch gegen uns, glaube ich, in der ersten Halbzeit 80 Yards ungefähr. Und umso besser haben wir ihn in der zweiten Halbzeit kontrollieren können. Ich glaube, am Ende hatte er 93 Yards und davon über 80% in der ersten Halbzeit.
Ja, das weiß ich auch noch, da waren wir im Discord auch unterwegs und da wurde dann eingeblendet, noch vor der Halbzeit, so paar 80 Yards hat er schon und wir schon so, oh nee, was wird das erst, also wie viel wird er haben, wenn das Spiel vorbei ist? Und wie du schon sagst, in der zweiten Halbzeit hat er halt gar nichts mehr gerissen.
Aber das wusste ich vorher. Also ich wusste, dass Josh Jacobs wieder gut sein wird, weil der ist halt wirklich in jedem Spiel gut dieses Jahr.
Ich muss das Thema O-Line mal noch kurz aufgreifen, was du erwähnt hast. Ich denke, das ist aber auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also sieht die O-Line gut aus, weil Mac Jones die Bälle so schnell los wird oder loswerden muss? Oder wird Mac Jones die Bälle so schnell los, weil ansonsten die O-Line nicht mehr gut aussehen würde? Das finde ich ein bisschen kritisch. Also man darf ja nicht vergessen, wir haben mit McDermott in Right Tackle, der erst ein paar Wochen überhaupt bei den Patriots unter Vertrag steht, auf dem Practice Squad war und dann direkt ins Team gesigned wurde, weil wir ja doch ein bisschen was an Verletzungen in der O-Line auch haben. Auch ansonsten sahen wir die Saison über stellenweise nicht gut aus. Und auch hier, ich mache jetzt schon so ein bisschen das Fass auf mit dem Thema Playcalling. Man kann über das Playcalling sagen, was man will und dass es nicht gut ist, das sind wir uns alle einig. Ich finde, es wird aber stellenweise zu stark kritisiert, weil wenn du, also jetzt mal losgelöst davon, ob wir jetzt denken, die O-Line ist gut oder schlecht. Wenn du eine schlechte O-Line hast, die es nicht schafft, den Quarterback für 2,5 Sekunden zu schützen, dann musst du den Ball schnell loswerden und das machst du, indem du viel, viel deine Running Backs einsetzt durch einen Lauf, indem du dem Running Back den Ball auf andere Art und Weise schnell mal zuwirfst an der Line of Scrimmage oder eben durch einen Screen oder eben auch andere Spieler, Tight Ends, Receiver, was auch immer im Screen Game und im Kurzpassspiel einsetzt. Deshalb, ja, wir spielen viele Screens, um das jetzt mal als Beispiel nochmal aufzubringen, meiner Ansicht nach deutlich zu viele Screens. Nichtsdestotrotz ist die Frage, kann man das dauerhaft kritisieren oder sehen die Coaches bei den Patriots und in dem Fall vor allem auch Matt Patricia die eigene O-Line so schwach, dass man halt sagt, wir müssen diese Screens spielen, weil ansonsten Mac Jones hier dauerhaft gesackt wird. Ja, das finde ich oft schwierig herauszufinden, weil, wie du sagst, die O-Line sah über die meiste Strecke gut aus. Ich glaube, wir haben auch keinen einzigen Sack zugelassen, sondern wie du sagst, nur ein Sack über 2 Spiele. Aber richtig, der Ball war genau. Halt auch immer nach weniger als 2 Sekunden schon raus. Ja, also man hat dem Spiel und der O-Line gar nicht die Chance gegeben, durch das Play-Calling dann natürlich auch ein Stück weit zu zeigen, ob die O-Line halten könnte oder nicht, weil der Ball eben immer so schnell weg war. Deshalb aus meiner Sicht so ein bisschen Henne-Ei. Also ist die O-Line zu schwach und deshalb wird schnell gespielt oder wird schnell gespielt, weil das Play-Calling halt einfach so ist, weil man Mac beispielsweise nicht zutraut, den Ball öfter mal lang zu werfen und deshalb sieht die O-Line gut aus. Also das finde ich schwierig, immer wieder Woche für Woche wirklich auflösen zu können.
Ja, aber Mac kann ja teilweise auch weit werfen und Bailey Seppi hat das auch gemacht und das war jetzt auch eine O-Line, die zu 60-80% aus diesen Spielern bestand. Dazu muss man sagen, klar sind Run-Game und Passing-Game 2 unterschiedliche Paar Schuhe, aber eine O-Line, die über 2 Spiele hinweg nur einen Sack zulässt und, jetzt muss ich kurz rechnen, 226 plus 103, 329 Rush-Yards generiert mit samt Running-Back, die kann nicht schwach sein. Unsere O-Line kann nicht schwach sein und ich glaube, in fast jeder Statistik ist unsere O-Line eine Top-5-O-Line. Und ich würde mich tatsächlich hinreißen lassen und würde sagen, das liegt wirklich zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz am Play-Calling.
Würde ich nicht Nein sagen, aber wie gesagt, ich will es auf jeden Fall nicht nur aufs Play-Calling schieben. Ja,
Gottes Willen, also will ich auch nicht. Ich habe ja vorhin auch gesagt, Mac Jones, der eine Pass links außen auf Jonnu Smith, um Gottes Willen, das war ein Ei, das war ja richtig schlimm, der Wurf. Mhm. Und von den Dingen hat Mac Jones auch 2-3 Stück im Spiel. Ne? Also nicht nur Mac Jones oder nicht nur Matt Patricia macht Fehler, auch Mac Jones macht die. Und ich bin aber der Meinung, eine O-Line, die in so vielen Statistiken weit vorne ist und so viele Rush-Yards erlaubt, und so wenig Sex zulässt, die kann nicht schlecht sein.
Was auf jeden Fall auch ein Problem ist, denke ich, sieht man auch wirklich Spiel für Spiel, wie du auch vorhin gesagt hast, bei diesem Goal-Line-Attempt, wo Jonnu Smith noch gar nicht bereit war und der Spielzug ging schon los. Also die Kommunikation und die Chemie auf dem Feld, zumindest was die Offensive angeht, die passt nicht. Also da sind so viele Dinge, die unrund laufen. Wo ich mich auch frage, woran das liegt, ja, die Jungs, die trainieren seit Monaten miteinander. Ich weiß noch, im Trainingscamp hieß es ja, die Defense macht Tag für Tag die Offense platt. Da hat man schon ein bisschen Schiss bekommen, so, oje, wo geht das Ganze hin? Und man sieht jetzt aber doch auch nach 15 Wochen immer noch, dass es da Probleme eben in der Kommunikation gibt und die oft nicht auf dem gleichen Nenner sind. Dazu kam ja, wir kommen später noch zu Max Statistik, sah jetzt auch nicht rosig aus, hat aber auch viel mit den Receivern zu tun gehabt, die keine Ahnung wie viel Bälle fallen gelassen haben. Ja, und auch das kann ja ein Stück weit mit Kommunikation zu tun haben. Egelor, den haben wir sowieso alle gefressen mittlerweile, ja. Der hat auch wieder ein paar Dinger da fallen gelassen.
Aber auch Hunter Henry hatte einen, den er fangen muss, also ja. Es ist generell der Wurm drin irgendwie in der Offense und generell haben wir auch viel zu viele Strafen, blöde Strafen, Holding-Strafen, Vor 2-3 Wochen die Strafen, wo der Kick, wo der Panther des Gegners umgerannt wird von Pierre Strong. Mhm. Das ist alles so sehr unnötig. Also wir haben, glaube ich, die undisziplinierteste, und das soll jetzt gar nicht vorwurfsvoll klingen, Mannschaft oder Patriots-Mannschaft seit, ja, wahrscheinlich Jahrzehnten. Also seit vor Tom Brady wahrscheinlich. Zumindest seit der Billy B. Ära. Ja, genau. Billy B, Tom Brady, wie man es auch nennt. Ja, richtig.
Ja, würde ich unterschreiben. Aber gut, ich würde sagen, ich mache mal die erste Halbzeit fertig. Wir haben noch 5 Drives, die sind aber meistens relativ kurz ausgefallen. Also nochmal zurück, jetzt haben wir viel gelabert, um euch nochmal alle abzuholen. Wir hatten jetzt diesen 25-Yard-Touchdown-Wurf auf Waller durch die Mitte. 10-3, New England bekommt den Ball, es gibt ein Delay of Game, es gibt einen Wurf auf Myers, der den Ball droppt, es gibt einen Pass auf Bourne, der den Ball droppt und damit 3-and-out, Punt zurück zu Las Vegas, 3-and-out, Punt zurück zu New England. Da erstmal ein schöner Punt-Return von Marcus Jones, der ist ja mal wieder ein paar Yards nach vorne gerückt. Stevenson hatte einen wirklich guten Run durch die Mitte. Dann gab es so ein Ding von Thornton, leicht out of bounds bei einem langen Pass nach außen. Schade drum, es war eigentlich ein richtig guter Wurf und er war auch wirklich knapp nur out of bounds gewesen. Da gab es mal wieder einen Fall Start, in dem Fall von Strange. Es wird mal wieder in Screen geworfen, der für, ich glaube, 5-6 Yards nach hinten geführt hat. Am Ende wurde gepuntet. Und jetzt Thema Kommunikation und Thema Do Your Job und Thema die Units sehen stellenweise nicht so aus, oder das Team sieht nicht so aus, wie man es von einem New England Team gewohnt ist. Der Punt wird geblockt, wird zwar zum Glück dann von Peppers nochmal abgefangen, der Ball, damit er nicht direkt zurückgetragen wird zu einem Touchdown, aber damit haben die Raiders noch 27 Sekunden mit gerade mal 20 Yards zu gehen. Stichwort Peppers, der den Punt zwar recovered hat, sage ich mal, den geblockten Punt. Er war aber auch derjenige, der seinen Block nicht gesetzt hat und deshalb der Verteidiger da frei durchkam und den Punt überhaupt blocken konnte. Ja, also er hat dann seinen Fehler, noch so gut man es irgendwie im Gutheißen kann, gerettet, damit da dann nicht Schlimmeres passiert. Aber jetzt kommen wir zum letzten Drive von Las Vegas. Die haben eben nur noch 20 Yards zu gehen, 27 Sekunden, starten mit einem False Start, gibt es aber einen 10-Yard-Catch von Hollins, in Illegal Contact gegen Jonathan Jones, der stellenweise auch nicht immer gut aussah, muss man leider auch wieder sagen. Ein Defensive Holding von Peppers, also wieder Peppers in dem Fall, auf gut Deutsch gesagt Scheiße gebaut hat und damit dann am Ende ein Touchdown-Pass und wie soll es anders sein, durch die Mitte auf Hollins zum 17-3 Las Vegas. Das war dann auch der Halbzeitstand, weil New England hatte dann noch, keine Ahnung, 2-3 Sekunden, hat abgekniet und ist in die Halbzeit gegangen.
Und das war der Moment, wo ich erst enttäuscht war über den Touchdown. Und dann in unsere Gruppe reingeschrieben habe, eigentlich ist ja eine Führung von über 10 Punkten für die Raiders gut für den Gegner. Und ich habe dann auch direkt eine Halbzeit zu meiner Freundin gesagt, die Patriots müssen jetzt mit dem ersten Drive was ausrichten. Können wir direkt reingehen, würde ich sagen. Es war ein Punt. Es sah ganz gut aus zu Beginn, aber dann war es doch ein Punt. Und dann, hat es aber dann doch nicht lang gedauert für die ersten Punkte.
Genau, weil Las Vegas war dann dran. Erstes Play von Derek Carr nach dem Punt. Ein Screen, also auch die Raiders wissen, dass es im Playbook Screens gibt. Und jetzt alle Screens-Hater da draußen werden sich freuen. Dagger, also das muss man wirklich sagen, das war ein High-IQ-Play. Der hat das direkt gerochen, was da kommt. Läuft im Prinzip zwischen Verteidiger und Quarterback, während der Ball rausgeworfen wird. Zwischen Receiver und Quarterback, als der Ball geworfen wird. Fängt den Ball ab und läuft zum Pick 6. Verringert im Prinzip die den Unterschied von 17-3 auf 17-10. Und wir sind nur noch einen Touchdown vom Unentschieden entfernt.
Ja, den hat er perfekt gelesen. Das war Weltklasse. Aber man muss auch sagen, dass Kyle Duggar das jeden Tag im Training sieht. Also er sieht jeden Tag Screenpässe. Ja, und gut. Von daher war das wirklich ein gefundenes Fressen für ihn. Und jetzt würde ich aber noch was anderes sagen. Und zwar, es ging natürlich dann weiter mit dem Kickoff, ne, von uns, von Nick Folk. Und da habe ich das ganze Jahr schon meine Probleme und ich habe es nie angesprochen, weil ich eigentlich nie die Situation dafür gefunden habe. Wir kicken jeden Kickoff zu kurz. Und das ist ein riesengroßes Problem, meiner Meinung nach, in unserer Season. Nick Folk ist super zuverlässig, ist Big Kick Nick. Er macht fast jedes Field Goal, aber er kann keine Kickoffs. Und als Jake Bailey noch für uns gepuntet hat, und er wird ja auch wieder zurückkommen wahrscheinlich, denke ich mal, hat er die Kickoffs gemacht. Die waren besser als die von Nick Folk. Wir müssen überlegen, was wollen wir in der nächsten Saison? Wollen wir einen guten Kicker, der die Field Goals macht? Natürlich wollen wir das. Aber wollen wir auch einen Kickoff-Spieler, sage ich jetzt mal, egal wer die macht, ne? Der den Ball nicht in die Endzone kriegt. Weil kickt das Ding in die Endzone, kickst zwischen die Torstangen, egal. Aber kickt nicht zu kurz, weil ich glaube, in gefühlt jedem oder bei gefühlt jedem Kickoff sind die Raiders über die 25-Yard-Linie gekommen. Die hatten teilweise Situationen, wo sie den Drive an der 33, 35 oder 40 war es jetzt nicht, begonnen haben. Allerdings haben sie auch zwei, dreimal ihren Return selbst kaputt gemacht, zum Glück für uns. Aber wir haben wirklich ein Problem beim Kickoff.
Ja, bin ich bei dir, habe ich mir auch aufgeschrieben. Wie du schon sagst, also Bailey hat es deutlich besser gemacht und bei Nick Folk, merkt man ja bei seinen Field Goals schon, dass spätestens bei 53, 54, 55 Yards Schluss ist. Also er ist super akkurat, aber er ist halt keiner, der weit kicken kann. Und das merkt man auch ganz stark bei seinen Kickoffs. Die sind alle durch die Bank weg returnable. Also jeder Kickoff, der da gekickt wird, kann von einem Receiver zurückgetragen werden. Natürlich auch nicht immer besser als die 25 Yards, aber der Versuch wird eigentlich immer gegangen und der Versuch ist dann auch immer wert, das zu probieren. Und damit tun wir uns definitiv keinen Gefallen. Da müssen wir gucken, wie wir da spätestens nächste Saison uns aufstellen wollen.
Die reinen Versuche, die Return-Versuche der Raiders, die waren alle besser als 25. Ne? Also sie haben halt, wie gesagt, zwei, drei Mal durch Strafen das kaputt gemacht. Ja. Aber wenn die Strafe nicht gekommen wäre, hätten die Positionen gehabt, da träumt eine Offense eigentlich von. Und Bill Belichick sagt ja selbst immer, Special Team ist so wichtig, Field Position ist so wichtig. Aber ja, was das betrifft, speziell beim Kickoff, haben wir dieses Jahr echt Probleme.
Gehen wir mal weiter. Nach dem Pick 6 von Duggar, Las Vegas ja dann natürlich wieder am Start. Eben nach dem gerade angesprochenen Kickoff auch von Nick Folk. Es gibt einen Sack von Guy und Godshaw. Das war der erste Sack des Spiels, dann schon tief im dritten Quarter. Aber zumindest im dritten Quarter. Sie können aber kaum was an Yards gut machen. Am Ende wird gepuntet. Und der Punt geht dann auch tatsächlich an die 2-Yard-Linie. New England muss da starten. Ich habe im Discord noch gesagt, ja komm, gib Stevenson den Ball, der wird das Ding schon raustragen. Erstes Play, Stevenson kriegt den Ball, bringt uns direkt raus an die 27-Yard-Linie. War echt ein richtig guter Lauf, hat da zwei, drei Verteidiger noch abstellen können. Danach ein wirklich schöner, langer Pass auf Aguilar, muss man sagen. Also schön gepasst, auch tatsächlich mal schön gefangen. Wird dann aber von McDaniels gechallenged und dann auch von den Referees zurückgenommen, da Aguilar dann doch auch ganz leicht out of bounds war. Also den war auch so ein bisschen Zirkus-Catch. Der eine Fuß war ganz klar und easy in bounds, aber den anderen Fuß hat er niemals runterbekommen, um den irgendwie mal so leicht über das Grün so drüber zu ziehen, sondern der war dauerhaft in der Luft und ist dann am Ende auch immer ausgelandet. Die Runs funktionieren weiter gut mit allen Running Back, also wie gesagt, egal wer da eingesetzt wurde, klar, gab dann auch mal einen Run für 0 oder für 1 oder 2 Yards, aber die meisten Runs sahen echt gut aus. Dann gab es einen Pass durch die Mitte auf Pierre Strong, einen weiteren Run, einen Screen auf Stevenson, dann wieder für -5 Yards, das war dann wieder Müll. Wieder ein Run und am Ende hat es nur für ein Field Goal für 47 Yards gereicht. 13-17 aus Sicht der Patriots.
Richtig, dann haben die Raiders wieder den Ball bekommen. Auch hier Nick Folk hat den Ball zu kurz geschossen. Glück war aber, dass es einen Illegal Block gab von den Raiders und sie dementsprechend an der eigenen 9-Yard-Linie beginnen mussten. Ich mach's kurz. Es gab einen 3-Yard-Run von Jacobs, dann einen Incomplete Pass von Carr auf Adams und anschließend der zweite Sack im Spiel. Diesmal war es Jawan Bentley, minus 8 Yards und dann wurde gepuntet. Und dann hatten wir natürlich eine richtig gute Field Position. Also wir haben an der 50 unseren eigenen Drive begonnen und ja, im Endeffekt müssen wir sagen, haben wir einfach zu wenig draus gemacht. Wir hatten einen 3-Yard-Pass auf Aguilar, dann gab es eine 6-Yard-Penalty, weil ja, Trevor Moehring von den Raiders einen Illegal Contact hatte. Haben wir natürlich angenommen, weil es war 3. und 7 und wir haben bei diesem Spielzug nur 6 Yards geschafft. Zum Glück kam die Strafe. Aber dann kamen 3 Incomplete Pässe. Wir waren an der Las Vegas 35. Heißt, es gab ein 54-Yard Field Goal. Und du hattest es eben schon angesprochen, dass wir dann die Range, wo es für Nick Folk auch knapp wird. Und er hat ihn aus 54 Yards auch versenkt tatsächlich. Aber er war sehr flach, der Ball. Und ich glaube, so viel mehr wäre da auch nicht mehr gegangen. Sei es drum, er war drin. 16-17. Und ja, die Hoffnung war endgültig wieder zurück.
Und es geht weiter mit Las Vegas und es zieht sich durch. Also bisher haben die in dieser Halbzeit noch nichts gebacken bekommen, so geht's weiter. Es gibt einen Sack von Uche, es muss wieder gepuntet werden. New England am Ball, Mac ein langes Ding auf Aguilar, wurde wieder nicht gefangen. Danach auf Hunter, wurde ebenfalls nicht gefangen, es musste gepuntet werden. 3 and out. Las Vegas ist am Ball, zerstören sich komplett mit Flaggen. Also sie hatten generell ein Flaggenfest. Ich habe es mir vorhin rausgeschrieben, 13 Fouls für 90 Yards. Also es ist einmal komplett das Feld runter. Du hast gesagt, du hast gesehen, das war Season High, ne? Also für alle Teams.
Absolut, also Sheldon Cooper hätte einen innerlichen Reichsparteitag gehabt quasi. Also der hätte sich richtig gefreut. Spaß mit Flaggen at his best.
Ja, Spaß mit Flaggen. Oh, nice, ja, Big Bang Theory.
Der Big Bang kam ja leider am Ende, aber nicht für uns.
Ja, das stimmt. damit mit den ganzen Flaggen gute Runstops, auch hier von der Defense, muss man sagen. Also wir reden bisher in der zweiten Halbzeit eigentlich noch zu wenig von der guten Leistung. Klar, hier insgesamt 3 Sacks jetzt rausgehauen. Dieser Pick 6 von Dagger, super Sache. Wie gesagt, der Run wurde gestoppt. Wir haben es ja vorhin schon kurz mit den Run-Statistiken von Jacobs gesagt. Da haben wir die echt guten Schach gehalten. Adams wird nach wie vor gut gedeckt. Las Vegas schon wieder ein 3-and-out. New England am Ball. Ein langes Brot für 39 Yards auf Myers an die gegnerische 34. Und dann Stevenson direkt im Anschluss für 34 Yards einen Rushing-Touchdown. Man hat noch die Two-Point-Conversion gemacht, in Pass auf Myers. Da hat Myers auch, ich weiß gar nicht, wer der Verteidiger war, der hat ihn komplett verladen. Einmal kurz mit dem rechten Bein gezuckt. Der Verteidiger geht da komplett mit. Myers geht aber links raus Richtung Auslinie, seitliche Linie der Endzone und fängt die Two-Point-Conversion. Also da hat er den mal richtig verheizt. Super Drive, war ein sehr kurzer Drive. Aber wie gesagt, mit einem langen Pass, mit einem langen Run und mit einer tollen Two-Point-Conversion auf 24-17. Und eigentlich waren alle happy zu diesem Zeitpunkt.
Ja, richtig. Also ein Drive kann niemals kurz genug sein, wenn ein Touchdown dabei rauskommt. Und du hast eben gerade angesprochen, wir haben viel zu schlecht jetzt über das geredet, was jetzt dann doch kam. Und ich will auch gar nichts Schlechtes mehr jetzt verlieren in dieser Folge. Weil der Drive, der war halt auch echt gut, ne? Also du hast einen 39-Yard-Pass auf Myers, der gar nicht so schlecht war in dem Spiel, ne? Der hat ja eigentlich auch einen Touchdown gefangen. Das haben wir ja vorhin schon festgestellt.
Ja.
Dann Stevenson. Stevenson ist krass. Also wenn wir jetzt kurz mal uns da 2 Minuten Zeit nehmen, Ramontre Stevenson kannst du gar nicht mehr ins zweite Glied versetzen, meiner Meinung nach. Ramontre Stevenson muss, auch wenn Harris wieder fit ist, dein Starting Running Back sein. Und dann ist die Frage, was machst du in der Offseason? Weil Damian Harris wird Free Agent. Und ja, jetzt musst du überlegen, wie viel ist er dir wert? Und wenn ein Damian Harris 5-6 Millionen im Jahr haben will, dann hätte ich die ihm vor der Saison blind gegeben, weil letzte Saison war er halt so geil. Aber mittlerweile ist er für mich ganz klarer Backup nur noch.
Ja, muss man, denke ich, sagen, mit dem, was wir jetzt gestern, also wir nehmen ja am Montag auf, was wir gestern im Spiel und auch letzte Woche, als Stevenson komplett raus war, von Harris, aber vor allem auch von Pierre Strong gesehen haben, haben wir da zwei Rookies am Start, die dann nächstes Jahr ganz easy ins zweite Jahr kommen, noch ein paar Jahre auf dem Rookie-Contract spielen. Stevenson kommt ja erst in sein drittes Jahr. Also für mich gibt es keinen Grund mehr, Harris zu bezahlen, was du tun müsstest, weil er ist auch ein guter Running Back, ein sehr guter Running Back. Und ich wünsche ihm auch nur das Beste. Also ich gehe wirklich davon aus, dass der weg sein wird. Wird dann von einem anderen Team verpflichtet und wir können nur noch die Daumen drücken, dass er beim anderen Team kommende Saison, wer auch immer ihn holen wird, richtig abgeht, sodass wir im besten Fall noch einen Compensation Pick bekommen. Aber mehr werden wir von ihm, denke ich, nicht mehr sehen. Ja. Er hat halt Probleme mit Verletzungen auch. Jedes Jahr aufs Neue, er kann nie wirklich gesund und fit bleiben, was gerade auf der Position immer wieder schwierig ist. Deshalb lege ich mich an der Stelle fest, wir werden Damian Harris nächstes Jahr nicht im Trikot der Patriots sehen.
Ja, vielleicht kommt er ja in Las Vegas unter, sofern Josh McDaniels bleiben darf. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, tatsächlich.
Na, die müssen ja erstmal Jacobs bezahlen.
Absolut. Definitiv. Jacobs muss bei denen oberste Priorität sein. Aber ja, wen es interessiert, der kann sich ja mal angucken, welche Running Backs alles Free Agents werden dieses Jahr oder nach diesem Jahr. Da ist es, die Liste ist krass. Neben Harris und Jacobs sind da noch so Namen wie Saquon Barkley, Tony Pollard und. Also da wird auf jeden Fall jeder sein Team finden, meiner Meinung nach. Kommen wir gerade nochmal zurück zu dem Touchdown-Drive eben. Bei der Two-Point-Conversion, der Spielzug, das ist genau der, den wir auch gebracht haben zum vermeintlichen Touchdown ganz am Anfang oder Anfang des zweiten Viertels, der von Bill Belichick selbst dann zurückgenommen wurde durch das Timeout, lustigerweise.
Ja. No, hat wieder funktioniert.
Hat wieder funktioniert. Der hat zweimal funktioniert und einmal nicht. Das war, als Mac Jones den Ball bei Jonnu Smith überworfen hatte.
Wieder zurück. Nächster Drive. Also steht jetzt 24-17 für die Patriots. Las Vegas wieder ins ein 3 and out. Gute Coverage bei langen Wurfversuchen von Carr, habe ich mir nur aufgeschrieben. Also wirklich lights out, wie die Defense hier die komplette zweite Hälfte bis hierhin spielt. New England bekommt den Ball. Es sind nur noch 3 Minuten 12 und man führt mit 7 Punkten. Und hat den Ball. Das sieht eigentlich gut aus. Dann gibt es erstmal einen Run für, ich glaube, es waren 1 oder 2 Yards. Dann gab es einen Vollstart von unserem Right Tackle McDermott. Noch ein Run, dann ein Run von Mac. Der ist dann nach rechts rausgescrambled, ist dann Richtung dem einen Verteidiger gerannt, hat nochmal kurz gestoppt. Da habe ich gedacht, oh, vielleicht sieht er jetzt jemanden und kann noch für den Pass gehen. War leider keiner auf der rechten Seite zu sehen. Die waren alle irgendwie woanders, die Receiver. Und damit auch wieder in Scramble, der zu nichts geführt hat. Es gab einen Punt und damit 3 and out. Las Vegas und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, jetzt mit diesen 2 Minuten 11 auf der Uhr. Und da kommt jetzt eben dieser relativ lange Drive, den wir vorhin schon beleuchtet haben, eben mit diesem Touchdown, der aus unserer Sicht keiner war. Ja. Also 24-17 an dem Punkt, man hätte die Chance gehabt, die Uhr hier gut runterlaufen zu können, mit 3 and out kein neues First Down geschafft und damit die Tür geöffnet für diesen letzten Drive von Las Vegas und eben diesem ganz wilden Ding am Ende von Stevenson und Myers.
Richtig, du hattest es eben noch gesagt mit Mac Jones, wo er nach rechts rausgescrambled ist, meiner Erinnerung nach war er schon über die Line of Scrimmage drüber. Und deswegen konnte er den Pass gar nicht mehr werfen.
Okay.
Zumindest beim gewissen Zeitpunkt oder als er dann zu Boden gegangen ist, da war er über die Line of Scrimmage drüber und wurde dann von Max Crosby halt einfach nur angetippt. Es war schlau von Mac Jones auf jeden Fall, da nichts zu riskieren. seine Gesundheit zu riskieren, den Spielstand zu riskieren, ne? Weil warum solltest du? Pante das Ding, verteidigt gut, hat auch geklappt tatsächlich am Anfang. Die ersten drei Pässe bis zum Two-Minute-Warning. Ja, nach dem Two-Minute-Warning kam dann das First Down und alles, was wir schon beleuchtet haben. Und da hat sich der Kreis dann leider geschlossen.
Jo, ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr weiter auf das Spiel großartig einzugehen. Wer Lust hat und vielleicht auch ein bisschen sadistisch veranlagt ist, der darf sich das Spiel gerne nochmal in den Highlights oder ähnlichem anschauen. Ich werde es nicht mehr tun. Ich habe mir heute natürlich vor der Folge hier nochmal die 40-Minuten-Zusammenfassung angetan. Wie gesagt, das Spiel an sich war ja jetzt kein katastrophales Spiel. Ja, es hat ja auch bis zur letzten, vorletzten Sekunde ein Stück weit Spaß gemacht, dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal so zurückzukommen. Aber wenn du weißt, wie es ausgeht und was da am Ende kommt, macht das natürlich keinen Spaß mehr.
Ja. Und das ist genau der Grund, warum ich mir ganz gerne mal den Super Bowl 51 angucke, den Super Bowl 49 angucke, weil man weiß, wie es ausgeht. Ne? Ich sage nur Seattle und das Comeback gegen die Falcons, das hat Spaß gemacht. Aber das gestern, nee, das gucke ich mir nicht mehr an.
Das macht dann keinen Spaß mehr.
Das habe ich jetzt oft genug bei Facebook und Insta sehen müssen. Allein schon die Überschrift hat mir gereicht und da habe ich weiter geswiped.
Jo, vielleicht noch zwei, drei Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, was mir aufgefallen ist. Judon hat gestern richtig viel in Coverage gespielt. Also gefühlt jedes Mal, wenn ich drauf geachtet habe, was macht Judon in der Verteidigung, ist er eben nicht zum Pass Rush gegangen, sondern er ist zurückgedroppt in Coverage und hat irgendwelche Receiver oder ähnliches gedeckt. Fand ich sehr, sehr spannend. Barmore war ja auch wieder zurück, zum Glück auf Defensive Tackle, und man hat da generell ein bisschen mehr rotiert und anders gespielt. Trotzdem fand ich es fast schon erschreckend, dass er gefühlt zumindest, also wie gesagt, ich habe natürlich nicht jeden Snap drauf geachtet, aber dass er gefühlt so viel Coverage gespielt hat. Und man muss ja auch dazu sagen, Judon ist nicht der Schnellste. Ja, er hat da auch ein, zweimal wurde er dann tatsächlich auch geschlagen von einem Verteidiger, auch einmal von Adams. Also ein Catch von Adams von seinen, was hatte er? Adams hatte nur vier Catches für 28 Yards. Also da muss man sagen, Hut ab, Chapeau an die Verteidiger, dass sie ihn da so gut in Schach gehalten haben. Aber einer von den vier Catches ging auch auf Judon. Ja, das habe ich persönlich nicht ganz verstanden und bin mal gespannt, wie man da sich in den nächsten drei Wochen noch aufstellt.
Hat man tatsächlich auch gesehen, weil ich habe ja vorhin gesagt, die O-Line der Raiders war gut. Vielleicht sah sie auch nur so gut aus, weil Judon so wenig Druck gemacht hat. Wir haben da sehr einseitig gerusht, das stimmt. Ja, da hast du recht, absolut.
Über die Offense haben wir einiges gesagt, dass die Pass-Offense jetzt auch nicht die beste war, bis auf ein, zwei Big Plays. Der eine Touchdown-Drive, dieser kurze, den wir ganz am Ende gerade beleuchtet hatten, der sah natürlich nice aus. Aber ansonsten, wenn man bedenkt, dass wir gegen das Nummer 31 Team in Pass-Defense gespielt haben, war das einfach zu wenig. Also Mac mit 13 angebrachten Pässen bei 31 Versuchen, das sind nur 41,9%. Gerade für einen Quarterback, der eben über das hohe Volume kommt und darüber, dass er eben viele kurze Pässe anbringt und auch hier viele kurze Pässe versucht hat, die dann aber teilweise überworfen waren an den Verteidigern vorbei oder eben gedroppt wurden. Das haben wir auch schon benannt. Also es viele, viele Bälle von den Receivern dann auch einfach fallen gelassen wurden, waren diese 13 angebrachten Pässe für 112 Yards, definitiv zu wenig.
Absolut. Absolut. Generell die ganze Offense. Außer Montre, muss man natürlich sagen. Ne?
Ja, gut, wie gesagt, also ich würde behaupten, dass Harris, der hat nur 7 Snaps gespielt, die sahen ganz gut aus, aber auch Strong mit seinen 17 Snaps und auch dem, es war mal mindestens ein Catch, den ich noch in Erinnerung habe. Die sahen auch gut aus, auf die freue ich mich auch, da weiter zu gucken. Also auf Running Back haben wir definitiv kein Problem, auch nicht im Run Game allgemein, wenn wir jetzt da die O-Line nochmal mit einbeziehen wollen. Aber was da, was am Receiving Core abgeht, wie gesagt, Born hat Bälle fallen gelassen, Myers sah eigentlich gut aus, hat aber auch ein, zwei Dinger liegen lassen, Henry, vor allem Aguilar. Das darf nicht passieren von deinen Playmakern, ja. Erstaunlicherweise, Thornton, die meisten Snaps der Wide Receiver gesehen. Also er war 92% der Offensive Snaps war ja auf dem Feld. Damit vor Aguilar, der auf 2 war. Parker ist ja out gewesen. konnte nicht spielen. Meyers erstaunlicherweise nur 62% der Snaps, vielleicht auch nicht zu 100% fit gewesen. Eigentlich cool, dass Thornton, nachdem er ja auch die letzten Wochen, der war ja auch mal verletzt und hier und da mal nicht so viel gesehen hat, dass er hier jetzt dann doch mehr und mehr eingesetzt wird. Ja. Er hat leider nicht so viele Targets gesehen. Ich hätte gern ein paar Targets, die an Aguilar gingen, lieber bei Thornton gesehen. Aber da bin ich gespannt, was Thornton dann auch vielleicht nächstes Jahr in seinem zweiten Jahr alles zeigen kann.
Ganz genau, so sieht's aus. Habe ich nichts zu ergänzen. Ich habe noch so eine lustige Zahl eigentlich. Wir haben für beide Touchdowns zusammen insgesamt, Moment, 1:32 gebraucht.
Boah, krass.
1:27 für den Drive, wo Stevenson den Touchdown gemacht hat, und 5 Sekunden für Kyle Dagger.
Ja, das ist erstaunlich wenig. Und da habe ich auch noch eine Statistik tatsächlich. Das war, also der Pick 6 von Kyle Dagger war der 6. Touchdown der Patriots, der nicht durch die Offense generiert wurde. Also wir hatten ja den einen Punt-Return-Touchdown von Marcus Jones. Jetzt schon 5 Touchdowns durch die Defense, also insgesamt 6 Touchdowns. Das ist mit, gut, ich weiß nicht mit wie viel Abstand, aber es ist auf jeden Fall Platz 1 der NFL. Und fast schon wieder traurig, wenn man nebenbei sieht, dass Mac 7 Pass-Touchdowns hat. Also es sagt viel sowohl über Offense als auch über Defense aus.
Ja, ich habe gesagt, ich sage jetzt nichts, was schlecht ist, aber es ist halt ein Fakt, ne? Und dem kann man nicht ausweichen, leider. Ja.
Jo, wir sind auch schon bei, ja, hier auf der Uhr steht 1:09. Mal gucken, wo wir im Endeffekt tatsächlich landen. Wir haben ja, denke ich, sehr, sehr viel beleuchtet und müssen jetzt auch am Ende nicht nochmal alles ein zweites Mal diskutieren. Hast du noch irgendeinen Punkt zum Spiel an sich?
Nee, weiter geht's, ne? Do your job.
Do your job, guck, wie die letzten drei Spiele, wie ihr die über die Bühne bekommt. Wie gesagt, es ist noch alles drin. Also es gibt ja auch so verschiedene Seiten, Tools, was auch immer, die berechnen, wie hoch die prozentuale Chance ist, noch einen Playoff-Spot zu ergattern. Da werden die Patriots so bei 19-20% momentan gehandelt. Also ist gar nicht mehr so viel, da muss ein bisschen was passieren. Gucken wir mal, was da läuft. Und wie es da die nächsten Wochen aussieht. Das nächste Spiel ist ja Heiligabend, 19 Uhr gegen die 10-4 Bengals, die ja jetzt am Wochenende die Buccaneers mit 23-10 geschlagen haben. Auch ein komplett wildes Spiel. Viel Spaß an die das gucken können. Also ich werde das definitiv nicht live schauen können, Heiligabend 19 Uhr, da ist Zeit für die Family. Und ich würde mir gerne, das gebe ich offen ehrlich zu, nebenbei das Handy zumindest aufstellen mit dem Game Pass oder so, aber ich glaube, die Tritte und Schläge, die ich da bekomme, die will ich nicht haben. Aber an all die, die es gucken können oder danach, so wie ich es wahrscheinlich tun werde, dann spät abends oder am nächsten Morgen das Re-Live, mal gucken, wie wir uns gegen die Bengals schlagen.
Mache ich auch wieder vom Ergebnis abhängig dann wahrscheinlich. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht live gucken, einfach aus Respekt den anderen gegenüber. Dann bin ich einfach mal gespannt, wie das ausgeht. Und je nachdem gucke ich es mir dann auch wahrscheinlich entweder Re-Live an oder die Highlights nur 40-Minuten-Version, irgendwas, mal gucken. Aber Weihnachten geht in dem Fall mal vor.
Aber muss ja wirklich sagen, die NFL kann einfach nur begeistern. Also das war jetzt wieder so ein krankes Football-Wochenende. Die Vikings kommen nach einem 33-0 gegen die Colts nochmal zurück. Die Jaguars gewinnen Overtime gegen die Cowboys durch einen Pick-6. Die Bucks mit einer richtig guten offensiven ersten Halbzeit und haben dann 5 Turnover in Folge und verlieren damit das Spiel. Und eben hier dieses Las Vegas-Miracle. Es ist unfassbar. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also Hollywood würde das nicht produzieren können, was die NFL hier Woche für Woche zeigt. Also das zeigt, warum wir den Sport so lieben, oder?
Aber Hollywood hat schon Pylon-Camps.
So. Toll.
Ja.
Schön. Nichols, machen wir Sack zu, oder?
Machen wir zu, geben den Weihnachtsmann und dann geht's ab.
Alles klar. Also danke dir für deine Zeit. Danke an euch da draußen, falls ihr die dann doch deutlich mehr als eine Stunde überstanden habt und bis zum Ende durchgehalten habt. Wir wünschen euch an der Stelle frohe Weihnachten. Nicht, weil wir keine Folge mehr vor Weihnachten bringen, sondern weil ich zumindest, Nichols, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich werde vor Weihnachten jetzt keine Aufnahme mehr haben.
Heute musste ich und am Mittwoch darf ich.
Ah ja, okay. Also du bist dann, dich hört man nochmal vor Weihnachten.
Mich hört man nochmal, ja. Mich ja, muss man nochmal ertragen, ja, genau.
Sehr gut. Also super, dann euch allen, wie gesagt, von meiner Seite schon mal frohe Weihnachten. Genießt die Zeit, so gut es geht. Und in diesem Sinne euch noch eine gute Woche. Mund abwischen, weitermachen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
So sieht's aus. Macht's gut, ciao, ciao.